bags are packed, are you ready to go? This time tomorrow we'll be on the road, riding with you in the sunnier days. I wouldn't want it any other way.
Expedition Leben, der Podcast für Freigeister, Soul Sisters and Brothers, für Suchende, Reisende und alle, die ihren eigenen Weg bestimmen wollen. Ich heiße Dorothee Dahl und begleite als Mutmacherin, Lebensgeschichten-Zuhörerin und Life-Coach Menschen auf der Expedition ihres Lebens. Ich zeige ihnen, wie sie ihre ganz persönliche Freiheit auf einem authentischen Weg entdecken können. Taking the good with the ups and downs. Where the fuck is Ryle? Könnte man sich fragen, wenn man zum ersten Mal von diesem kleinen Moselörtchen hört. Aber gerade in den kleinen, unscheinbaren Orten trifft man häufig auf die größten Überraschungen. Thorsten Melsheimer, experimentierfreudiger Öko-Winzer, macht sein Ding. Anders als alle anderen und mutig, um genau die Nische zu finden, an die sich nur ganz wenige herantrauen. Und so kommt es, dass jeden Tag aufs Neue der Wein aus dem kleinen Ort in 20 Länder dieser Welt exportiert wird, weil er eben etwas ganz Besonderes ist. Warum? Erklärt Thorsten in dieser Episode und auch, warum es gar nicht sein muss, dass man etwas hat, was einen antreibt. Wir haben übrigens in dem traumhaft schönen 300 Jahre alten Gästehaus von Stefanie und Thorsten Melsheimer übernachtet und im klar und geschmackvoll eingerichteten Gutshaus gefrühstückt. Und da, wo es nicht irgendeinen Wein gibt, gibt es natürlich auch nicht irgendein Frühstück. Also, am besten gleich buchen, kombinieren mit einer Weinprobe, einer Kellerbesichtigung, einer Wanderung in den Weinbergen von Melsheimers und dann gleich den Riesling-Vorrat auffüllen.
Klasse. Also wir sind hier in einem winzigen Ort, muss man so sagen, oder?
Ja, darf man.
Ryle.
Nicht mal mehr 1000 Einwohner hier in Ryle.
Okay.
Waren mal 1500, als ich klein war.
Okay, also du bist hier geboren?
Nicht wirklich. Also, muss ich jetzt sagen, wo ich geboren bin? Das ist in Neuss am Rhein.
Ach so, okay, das ist ja dagegen die Großstadt, ne?
Ja, aber da war ich nur ganz kurz. Also mein Vater sollte das Weingut hier eigentlich nicht übernehmen, sondern sein Bruder sollte es machen. Und mein Vater ist Konditormeister und zu der Zeit, als ich geboren wurde, war er in Neuss, beziehungsweise in Düsseldorf.
Ja.
Und dann hat sein Bruder gesagt, er macht es doch nicht. Und meine Eltern sind ins Weingut gegangen, haben das Weingut übernommen. Dann Ende der 60er, Anfang 1970 dann endgültig.
Und das ist das Weingut, wo wir jetzt sitzen?
Das ist das Weingut, in dem wir sitzen. Ja. In dem ich jetzt fünfte Generation bin, also Weingut Melsheimer.
Mhm.
Und fünf Generationen, der gleiche Nachname hier unten drunter im Keller.
Ja, ein irre toller Keller, in dem wir gestern gewesen sind und in dem deine Weine lagern, die du machst. Und das ist auch das Besondere, die verkaufst du in die ganze Welt.
Ja, das ist witzig eigentlich, aber ja, es ist halt Wein, es ist ein Luxusprodukt. Also es ist Bio-Wein seit 25 Jahren, das ist mein Ding, als ich hier angefangen habe. Und also wenn man hört, wie klein wir sind, also wir produzieren, nicht für jeden kommt das jetzt wahrscheinlich, nicht jeder sieht das als klein an, aber es sind 59.000 Flaschen im 10-Jahres-Schnitt. Das ist eigentlich sehr klein, wenn man sich in der Weinwelt bewegt. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man dann weiß, dass das im Moment 20 verschiedene Länder verkauft wird.
Mhm.
Aber das ist so ein bisschen Mosel-typisch. Also Mosel ist sehr berühmt.
Mhm.
Das wissen wir in Deutschland häufig nicht, oder Deutsche wissen das häufig nicht, dass das innerhalb der Weinwelt, in der ich mich hauptsächlich bewege, die Mosel wirklich ein sehr berühmtes Gebiet ist. Und Riesling ist sehr angesagt. Die Weine sind im Vergleich zu südlicheren Ländern sehr moderat im Alkoholgehalt, was in Zeiten der Klimaerwärmung immer mehr zum Thema wird. Und dadurch, boomen ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber es läuft für die Mosel so langsam in die richtige Richtung.
Ja. Mhm. Und du machst ja nicht irgendeinen Wein. Also dein Wein ist ja schon sehr, sehr, sehr besonders.
Das sehe ich auch so, ja.
Ich will hier jetzt nicht den Weinkenner raushängen, sondern du kannst es ja viel besser erklären, was deinen Wein so besonders macht.
Ja, also ich habe mal Weinbau studiert in Geisenheim. Das ist heute Universität Geisenheim. Da studiert man Weinbau, wenn man Deutsch spricht.
Mhm.
Und kam nach Hause und dort eigentlich mehr oder weniger so ein Rezept in der Hand gehabt und habe, nachdem ich hier entschieden habe, das alles als Bio-Weingut weiterzuführen, dann relativ moderne Weine gemacht mit viel Input an Biochemie, an Technik, Kühlung und so weiter und habe dann relativ bald festgestellt, dass das, was ich damals im Keller gemacht habe, überhaupt nicht zu dem passt, was ich im Weinberg angefangen habe. Also auf natürliche Prozesse setzen, die alles, was zwischen den Reben so wächst, einfach wachsen lassen, beziehungsweise alternierend mähen, immer darauf achten, dass irgendwas zwischen den Reben blüht, damit Insekten was zu futtern haben. Und der ganze Stiefel, auf den ich heute sehr stolz bin, wenn man heute im Müller-Hofberg rumläuft, das ist so der Berg, den ich hauptsächlich bewirtschafte, dann ist es dort sehr schön und es gibt unglaublich viele Pflanzen und Tiere, sehr verschiedene Arten. Und wenn man dann die Trauben, die in einer solchen Umgebung wachsen, in den Keller bringt und dann die ganze Biochemie, die erlaubt ist, da einsetzt, dann kriegt man als denkender Mensch schnell mit, dass das nicht zueinander passt. Und heute ist es halt so, wir waren gestern ja unten, da blubbert noch alles und wir haben jetzt August.
Mhm.
Das heißt, die letzte Ernte ist 10 Monate her.
Mhm.
Und trotzdem gärt noch alles da unten. Also ich setze keine Hefen mehr zu, es wird nicht enzymatisch behandelt, die Hefen werden nicht gefüttert, es gibt Hefenährstoffe. Es wird, die Temperatur der Gärung wird nicht kontrolliert, es findet alles in alten Holzfässern statt, beziehungsweise fast alles. Die meisten Fässer sind so aus den 50er und 60er Jahren. Vor mittlerweile 15 Jahren habe ich angefangen, wieder neue Fässer zu kaufen, aber immer nur eins, alle ein, zwei Jahre, damit man ein neues Fass gibt Holzgeschmack ab, also wirklich ein bisschen intensiver. Und so ein neues Fass kann man dann in den heutigen 65, die da unten liegen, sehr schön verstecken. Das so. Also ich scherze immer ein bisschen und sage, naja, wenn ich so weitermache, dann habe ich meinen Keller in 120 Jahren einmal erneuert.
Okay, also bist du da auch sehr slow unterwegs im positiven Sinne, dass du sagst, du erhältst das, was du hast, damit es...
Ja, also erhalten ist für mich nicht, ist schon wichtig. Also ein Satz dazu. Ja, wir haben spätestens seit dem 3. Jahrhundert eine ernsthafte Weinkultur hier.
Mhm.
Die Römer haben hier eine wirkliche Weinkultur aufgebaut. Und es gibt Nachweise, dass die Römer dann relativ bald hier in Holzfässern gearbeitet haben, die im Prinzip genauso aussehen wie die Dinger, die ich jetzt da unten benutze.
Okay.
Ja, und als ich vor 25 Jahren hier dann nach Hause kam, um verantwortlich für die Weine zu sein, das war eine Zeit, da habe ich in der Schule gelernt, Jungs, wenn ihr guten Weißwein machen wollt, schmeißt erstmal die alten Holzfässer weg.
Aha.
Ja, und das widerstrebte mir total.
Mhm.
Also da habe ich trotz dieser des Technikeinsatzes habe ich die Holzfässer behalten. Damals glaube ich sogar mehr aus ästhetischen Gründen. Ich fand die einfach unheimlich, ich fand den Keller schön, ich fand das schön so, wie es war.
Der ist super schön.
Und wollte das am Leben halten und wollte beweisen, dass man tolle, moderne Weine in solchen alten Dingern machen kann. Okay. Ist mir, glaube ich, sogar gelungen. Das hat lecker geschmeckt damals. Fruchtiger, floraler als das, was ich heute mache.
Ja.
Aber das hat viel mit Temperatur bei der Gärung und mit Einsatz von Enzymen und die richtige Hefewahl und sowas zu tun.
Ja.
Dann geht das auch in alten Holzfässern, solche schicken, lauten Weine zu machen, die ich heute gar nicht mehr mag.
Also du machst Leute leisere Weine?
Ich benutze es gerne laut und leise. Ja. Mhm. Die Weine sind definitiv leiser, wenn man komplett alles auf also natürlichen Prozessen überlässt. Dann hat man eine wilde Gärung am Anfang von Hefen, die gar nicht wirklich alkoholtolerant sind, die im Weinberg hauptsächlich zu Hause sind. Und irgendwann, allerdings in einer Zeit, wenn es dann sehr kalt ist im Keller, übernehmen dann die echten Weinhefen die Gärung. Und dann dauert es eigentlich bis, also dann kriegt die Gärung so einen richtigen Dämpfer und eine richtige Ruhephase. Es knistert zwar immer ein bisschen im Fass, aber es ist nicht wirklich am Brodeln. Also so alkoholische Gärung, wenn man das mal gesehen hat, in einem 1000-Liter-Fass, so groß sind meine Fässer, da ist richtig Wallung drin. Und da ist dann mehrere Monate keine Wallung drin, weil es einfach zu kühl ist. Die Wildhefen sind gerade alle am Absterben und die echten Weinhefen, denen ist es zu kalt, um eine anständige Population aufzubauen, um die Gärung dann fortzuführen. Das passiert dann eigentlich erst im Mai wieder. Und wenn wir jetzt runtergehen, da pluppert es halt.
Ja,
jetzt ist wieder alles lebendig. Relativ spät. Also ich bin auch ein bisschen nervös, weil der Herbst steht ja schon fast wieder vor der Tür. Und die Fässer sind noch alle voll. Und zumindest die meisten davon sollten noch leer werden bis Ende September. Mal gucken, wie wir das hinkriegen.
Okay.
Also es ist aber in der Regel, also die meisten Fässer schaffen das in einem Jahr. Aber wenn die Weine dann wirklich so richtig langsam unterwegs sind und bis zu drei, einer hat sogar mal 4 Jahre gebraucht, um dann wirklich trocken zu sein, dann benutze ich ein spezielles Etikett. Das heißt dann Lentum der Langsame.
Ja.
Und eigentlich ist alles langsam hier, aber ich habe da noch einen Wein, den ich wirklich so nenne.
Der so richtig langsam ist. Ja, ich habe Slow auch erwähnt, weil ich mitbekommen habe, dass ihr euch auch bei der Slow Food Bewegung engagiert.
Ja, wir sind Förderer von Slow Food. Kritiker von Slow Food.
Auch gut, ja.
Ja, ich bin halt, also es gibt ja immer wieder Diskussionen, muss Bio Slow sein oder muss Slow mindestens mal Bio sein? Und da bin ich jemand, der immer gerne einfach sich vorstellt, geh mal in die Fußgängerzone und frag die Leute, was sie unter Slow Food verstehen. Und ich glaube, der Verbraucher erwartet bei einem Slow Food Produkt, dass es ein Bioprodukt ist, also mal mindestens.
Ja.
Und wenn ich dann das Slow Food Magazin durchblättere, stolper ich über zu viele konventionelle Produkte.
Ah, okay.
Ja. Das stört mich so ein bisschen an der Bewegung, die ich sonst schon schön finde.
Weil das ist ja so ein bisschen was bei dir passiert ist, was du auch beschrieben hast bei unserer Weinprobe gestern, dass du gesagt hast, es hat sich immer mehr bewegt zu dieser echten Naturbelassenheit, dass du gesagt hast, ich habe gar nichts mehr zugesetzt, sondern
eine Entwicklung.
Ja.
Und das Letzte, was ich weggelassen habe, 2011 dann zum ersten Mal, war der Zusatz von SO2, also Schwefeldioxid, als Oxidationsschutz für den Wein. Ein Mittel, das wir seit ca. 500 Jahren einsetzen. Und was dazu führt, dass Wein so schmeckt, wie wir das gewöhnt sind. Wenn man das nämlich weglässt, schmeckt Wein ganz anders.
Ja.
Und sehr interessant ist dann natürlich, dass, was 11 noch gar nicht abzusehen war, dass wir heute eine inzwischen nicht mehr ganz so kleine Nische haben, wo genau diese Weine verschwinden und gefragt sind. Also es ist wirklich, ich grinse über beide Ohren.
Ja, genau, das kann man leider nicht sehen, aber ich sehe es.
Wenn ich über diese Entwicklung im Naturweinsektor, so nennen wir das leider, erkläre ich gleich, warum ich das nicht gut finde.
Okay.
Wenn ich darüber spreche, das ist wirklich toll, dass immer mehr Menschen sagen, ich will verdammt nochmal Produkte, die vollkommen unbehandelt sind. Mhm. Weil seit 100 Jahren haben wir eine Industrialisierung der Landwirtschaft, immer mehr chemisch-synthetische Inhaltsstoffe in unseren Lebensmitteln und Allergien als Folge. Wahrscheinlich ist natürlich nicht zu beweisen, sagt der Hersteller von diesen Mitteln. Aber es ist halt auch, ist zu komplex. Ja, ist viel zu komplex, um da irgendeinem Stoff irgendeine Allergie zuzuweisen. Mhm. Aber wenn wir uns die 100 Jahre anschauen und die Zusatzstoffe, die wir heute immer mehr verwenden und parallel dazu in unseren reichen Gesellschaften die Allergien alle steigen, das wahrscheinlich gibt es einen Zusammenhang.
Das ist irgendwie nicht verwunderlich, dass da
wäre nicht, was, ja, was genau. Mhm. Und das ist einfach ganz schön. Es gibt immer mehr diese verrückten Restaurants, die sagen, ich benutze nur noch Lebensmittel, die gar nicht mehr angebaut werden, sondern die nur noch wild im Wald wachsen, aus dem Ozean kommen. Oder Ozean habe ich deshalb gesagt, weil vieles davon in Skandinavien gestartet ist. Mhm. Die Sommeliers in solchen Restaurants, die suchen natürlich nach komplett anderen Weinen. Mhm. Ja, und da habe ich inzwischen einen ganz guten Markt.
Ja. Und da ist was richtig, richtig Cooles passiert, wovon wahrscheinlich jeder Winzer träumt. Dein Wein ist gelandet in dem besten Restaurant der Welt, in Noma.
Es wurde ein paar Mal zum besten Restaurant. Es gibt so viele gute Restaurants.
Klar, aber das Noma ist natürlich...
Das Noma ist weltberühmt und ist, ist schon schön, klar.
Und die machen natürlich auch genau das, was du jetzt beschreibst, ne? Die sagen, also beschäftigen sich natürlich auch mit dem Thema Fermentation und mit dem Thema Natur belassen und keine Zusätze. Ja. Und da sind zwei deiner Weine gelandet oder ein
Sekt, glaube ich. Die wechseln natürlich relativ häufig ihr Weinangebot, weil sie halt immer wieder andere Sachen praktisch vierteljährlich wird im Nomayas Menü gewechselt.
Und genau.
Kommen dann immer wieder andere Weine zum Einsatz. Aber tatsächlich zwei von meinen Weinen waren schon dort im Einsatz. Ja.
Das ist einfach sau cool.
Das ist cool, ja.
Ja. Das kann man ruhig mal laut sagen, finde ich.
Ist schon so.
Träume noch davon, im Noma zu essen. Das kommt auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal den Wein probiert,
der... Ja, musst du halt vorher anrufen, ob mein Wein noch auf der Karte ist. Sagst du, sonst komme ich nicht.
Sonst komme ich nicht, genau. Oder hab den dann im Gepäck oder so. Ja. Genau. Du wolltest noch erklären, warum...
Warum ich Naturwein nicht gut finde, den Begriff nicht gut finde. Weil wenn wir Schwefel zusetzen, dann ist das ein Naturstoff. Ja. Der wird in sehr, sehr kleinen Mengen zugesetzt. Das ist... Klar, es gibt für alles Allergien inzwischen, es gibt Schwefelallergiker, die haben dann sogar bei diesen kleinen Mengen von Wein, die im Wein drin sind, Probleme. Aber ich mache halt da draußen biodynamischen Anbau und der Wein vergärt in Holzfässern. Es gibt keinerlei Additive, es werden keine Schönungsmittel eingesetzt. Und bei manchen Weinen gebe ich am Ende ein bisschen Schwefel dazu und bei anderen nicht. Mhm. Das eine ist dann Naturwein, das andere nicht. Ja, und dass das andere dann auf einmal so als unnatürlich dargestellt wird im Umkehrschluss, das stört mich so ein bisschen an dem Wort. Ja, klar, bei dem anderen ist gar nichts gemacht, aber man könnte auch sagen, das stimmt ja gar nicht. Wenn ich eine Traube hier auf den Tisch lege, wird daraus kein Wein. Mhm. Ich muss damit was machen.
Ja.
Also auch Naturweine, auch bei Naturweinen sind die Trauben mal gepresst worden und mit dem Traktor nach Hause gefahren worden und so weiter. Man kann es dann weiter spinnen. Gell? Das ist dann eben nur noch der Unterschied, Schwefel oder kein Schwefel und Naturwein oder kein Naturwein, ist doch Quatsch.
Also es macht Sinn, sich über den Prozess zu unterhalten und darüber zu unterhalten, wie ist der Wein entstanden. Und
ich finde es toll. Also ich finde es cool, dass wir inzwischen solche Weine machen. Ich finde, das ist, hätte ich, glaube ich, vor 25 Jahren nicht gedacht, als ich in Geisenheim da den Professoren zugehört habe, dass ich irgendwann mal Wein mache, wo ich diesen ganzen Kram nicht einsetze.
Aber das ist auch ganz schön mutig, oder?
Na, wenn man weiß, mit was man arbeitet. Also mir war eigentlich schon klar, dass es, das Riesling, was wir hier an der Mosel hauptsächlich anbauen, die perfekte Rebsorte dafür ist, weil sie sauer ist.
Mhm. Ja,
beziehungsweise nicht immer sauer schmeckt, aber der pH-Wert, der Mess, also wirklich die messbare Säure,
ja,
im Wein, das ist schon niedriger, höher als in, also der pH-Wert ist niedriger, mhm, Säure ist höher als, mhm, in den meisten anderen Weinen der Welt. Und zudem ist es hier kühler. Und die meisten bösen Bakterien, die also Wein so in Richtung zum Beispiel Essig bewegen könnten, die brauchen Wärme, die mögen es, wenn der pH-Wert ein bisschen höher ist, also ja, Essigbakterien jetzt doch, nee, die nicht so, genau, Entschuldigung. Ich bin gerade in irgendeinem Schulbuch, wo stand das noch?
Ja, ja. Was passiert da genau?
Aber denen ist das egal, die brauchen vor allen Dingen Luft und Temperatur.
Ja, ja.
Aber es gibt noch andere komische Aromen, die bei Wein entstehen können, mhm, wo dann Bakterien zugange sind, die einfach ein bisschen mildere Umgebung brauchen, ja, als Riesling.
Ja.
Also Riesling ist eine schöne Rebsorte und Mosel ist ein schönes Gebiet wegen, mhm, der Temperatur.
Ja.
Um solche unbehandelten Weine zu machen. Und ich wundere mich eigentlich, dass es nicht mehr machen. Aber es gibt auch gar nicht so unglaublich viel Biowinzer an der Mosel. Ja, also es ist dadurch, dass wir die steilen Hänge haben, kenne ich einige sehr gute Freunde, die immer noch konventionellen Weinbau machen, obwohl sie gerne Biowinzer wären, aber Angst vor den wirtschaftlichen Folgen haben. Also es ist zwar, würde ich sagen, einfacher Biowein heute zu verkaufen als konventionellen,
mhm,
aber die Produktionskosten steigen enorm.
Ja.
Also,
ja.
Der härteste Schritt ist dieses sehr umstrittene Mittel Glyphosat.
Oder? Ja, ja.
Also das, wenn man im Steilhang das Kraut, was zwischen den Reben wächst, wirklich maschinell entfernen muss, beziehungsweise kurz halten muss, mähen muss. Das ist im Vergleich zum Einsatz von einem Totalherbizid, das ist schon sehr teuer.
Und das ist das, was ihr macht.
Man muss auch Menschen finden, die einem dabei helfen.
Mhm.
Und das ist Maloche, das ist knallhart.
Und das ist auch sogar ein bisschen gefährlich, ne? Oder?
Also. Ja.
Naja, ihr steht ja schon ganz schön schräg.
Aber
ne?
Ich meine, wenn du hier groß geworden bist, geh mal in die Alpen und sag dem Besitzer, das ist aber gefährlich, wo ihr rumlauft, der lacht auch aus.
Ja, okay, ja, also, stimmt, hast du
das
recht.
Ist, klar, sollte man nicht die Felsen runterfallen oder die Mauern runterfallen. Es passiert, es passieren aber häufiger Unfälle mit Traktoren, als irgendwie, dass jemand zu Tode stürzt im Weinberg. Also das ist schon lange nicht mehr passiert, glaube ich.
Nee, okay.
Also, ja. Das Schlimmste, was hier mal passiert ist, während der Ernte ist mal, hatten wir mal einen Armbruch, weil tatsächlich jemand eine 2 Meter hohe Mauer untergefallen ist, dumm gelandet ist, er hat sich einen Arm gebrochen. Das ist jetzt in 25 Jahren das Schlimmste, was passiert.
Okay, das kann auch bei uns im Flachland passieren.
Genau,
und da muss man sich
und,
nicht so Sorgen machen.
Ja. Was nicht ganz ungefährlich ist, Schiefer ist ein sehr bröseliger Gestein und gerade im Müller-Hofberg habe ich einige riesige Felsen, das ist unglaublich, also es ist natürlich toll, dass die da sind,
ja,
und es ist wirklich beeindruckend, dieses Stück Land, aber vor allen Dingen im Winter beim Rebschnitt nach Frostnächten auftauen, zufrieren, auftauen, also Frostsprengungen, da haben wir schon mal ab und zu Steinschlag. Also das ist so ein bisschen, da gibt es so ein paar Weinberge, wo ich sage, da gehen wir erst hin, wenn der Winter vorbei ist.
Mhm.
Also da liegen schon ab und zu Steine auf dem Weg, wenn man in die Richtung kommt.
Und können einem schon mal...
Wäre dann Zufall und also unwahrscheinlich, ja, aber eben doch möglich.
Ja, okay. Dein Alltag ist ja irgendwie nicht so sehr vorhersagbar, oder? Du sagst, Wetter spielt eine Rolle, Jahreszeiten spielen eine Rolle.
Man sollte nicht einen zu festen Plan machen, wie der Tag ablaufen soll.
Ja.
Vor allen Dingen, wir haben ja ein kleines Gästehaus noch, dann
genau,
schneidet da einer rein, dann müssen wir ja auch Wein verkaufen.
Mhm.
Und, Und die Mosel ist ein touristisches Gebiet und dann rennt jemand an dieser Tür hier vorbei, sieht das Demeter-Zeichen und denkt, ach, Demeter ist aber schick, da gehe ich jetzt mal gucken.
Ja.
Und ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, aber natürlich versuchen wir dann freundlich zu den Leuten zu sein.
Ja.
Wir sind auf der Website, steht zwar überall, bitte meldet euch an,
ja.
Das ist den Bauern echt lieber.
Klar.
Aber es kommt auch schon mal anders und das ja, ist halt dann so.
Ja, aber das ist euer Konzept, also ihr habt den Weinbau, ihr habt mehrere Gästehäuser, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, Mutter hat noch ein Gästehaus im Nachbardorf,
ja.
Wo Apartments sind und hier haben wir halt das Gästehaus gegenüber vom Weingut und hier im Haupthaus sind auch noch zwei sehr schöne Zimmer.
Genau. Und in dem Gästehaus gegenüber vom Haupthaus wohnen wir im Moment ein wunderschönes, 300 Jahre altes, tolles Haus mit alten Balken und ein kleines bisschen schief und knarrenden Dielen und
ja.
Wahnsinnig gemütlichen Betten. Also,
habt alle Beulen an den Köpfen?
Nein.
Hat schon niemand den Kopf gestoßen.
Man kann wunderbar stehen. Und
aber nicht überall.
Nee, das stimmt.
Aber also, wenn man im gelben Zimmer auf der linken Seite nachts rausgeht und vergisst, dass da ein Balken quer steht.
Okay, also man muss sich ein bisschen bücken. Aber ja. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und wenn man ein bisschen Riesling getrunken hat, dann macht das sowieso nichts mehr aus.
Dann steht das Haus weg, sitzt wieder gerade.
Dann, ne? Dann gleicht sich das wieder aus, genau. Also das ist euer Konzept, ne? Und ihr experimentiert auch gerne, weil es gibt auch einen Käsekeller.
Ja, das ist verrückt, das ist ganz neu.
Also, ja.
Das bin ich gar nicht schuld, ich habe nur ja gesagt.
Okay.
Ja, also der Wolfgang Schulz-Ballhoff, der kam und hatte
Käse unterm Arm.
Der ist Käsemacher und
ja.
Hat nach neuen Herausforderungen gesucht und käst jetzt im Schwalbenhof, im Demeterhof im Hunsrück.
Mhm.
Und einen Teil der Produktion bringt er hier runter an die Mosel und legt ihn in einen Gewölbekeller unterm Gästehaus. Zunächst hatten wir versucht, das im Weinkeller zu machen, aber ich habe nach wenigen Tagen gemerkt, oh, hier riecht es nach Käse. Das geht gar nicht zwischen den Fässern.
Ja.
Also raus damit, das geht nicht. Und weil Holzfässer, das lebt ja alles. Das nimmt ja vor allen Dingen, wenn das so ein Jahr oder mehrere Jahre der Wein da unten in den Holzfässern liegt, dann tauscht er sich ja mit seiner Umgebung aus. Ja, und deswegen habe ich gesagt, nein, Käse nicht in meinen Weinkeller.
Kein Käse, Wein.
Aber ich habe einen schönen Keller für dich, habe ich gesagt. Unterm Gästehaus ist auch ein kleines Gewölbe. Ja, und dann bringt er Kuhmilchkäse hier runter.
Mhm.
Und Schaf oder Ziege, ich glaube Schaf.
Schafskäse, genau, Schaf, den wird er uns gezeigt.
Genau.
Ja.
Ja. Und also es gibt jetzt noch mehr Sorten bald. Und schmiert den jeden Tag mit unserem Riesling ein. Zumindest am Anfang muss man es tatsächlich jeden Tag machen.
Mhm.
Dann wird gewendet und die andere Seite mit Riesling affiniert.
Ja.
Also er ist dann auch Affineur, obwohl das in Deutschland gar kein anerkannter Beruf ist. In Frankreich ist das ein Lehrberuf.
Das sind Menschen, die Käse veredeln,
die,
ne?
Die Käse
mit
fertigstellen dann.
Ja,
ja, genau,
ja.
Veredeln.
Genau. Also toll, dass du und
das schmeckt
hier,
super. Ich bin ja nur Profiteur davon.
Ja.
Weil ich ja tollen Käse jetzt.
Genau, und ihr habt ihn auch, das hat er uns erzählt, den Käse mal in Most verbuddelt.
Nein,
in
Trester.
Oh, Trester.
Trester,
okay.
Heißt das, wenn was übrig bleibt nach dem Pressen der Trauben.
Ja.
Und wir haben das aber zuerst vergoren.
Mhm.
Und dann erst da reingelegt.
Ja.
Weil während der Gärung, wenn man so Trester in Bütten packt und dann gärt es ja, da ist ja sehr Restfeuchte drin und Zucker drin, da wird es sehr warm drin, da würde er, glaube ich, schmelzen.
Ah, okay, dann läuft er.
Also erstmal vergären und dann haben wir dann 2 Monate, das schmeckt sehr besonders. Also
ja.
Und auch, und wie viel Einfluss das dann hat, das ist toll.
Ja.
Und dass es ganz natürliche Produkte sind, die er dann verwendet, ist natürlich auch schön.
Ja.
Also Demeter Wein, Demeter Käse ist natürlich toll.
Passt super zusammen. Ja. Weinküsskäse heißt
es. Genau, Weinküsskäse, ne? Heißt das Ding. Und noch ein Satz dazu.
Ja,
ich war
gerne
kürzlich in Lissabon auf einer Präsentation, auf einer Weinpräsentation.
Ja.
Ganz tolle Händler, Oskar Jadosch. Und die haben fast 40 Winzer aus ganz Europa eingeladen und jeden gebeten, irgendwas aus seiner Region mitzubringen.
Mhm.
Da waren natürlich ganz viele Italiener und Franzosen, Spanier, Portugiesen.
Ja.
Ja. Und der Deutsche bringt Käse mit. Und alle so skeptisch. Ja. Und Das war fast das Schönste von diesem, obwohl die Weinpräsentation war auch toll. Aber es war wirklich toll, dass du dann von Franzosen und Italienern auf die Schulter geklopft kriegst,
wow.
Weil sie nicht gedacht haben, dass es in Deutschland guten Käse gibt.
Und ja. Solchen Käse.
Ja,
ne?
die waren echt aus dem Häuschen. Und es war nicht nur Höflichkeit.
Klasse. Ja. Das glaube ich. Das ist ein irre guter Käse, ja. Und was treibt dich an, dass du diese Experimentierfreude, diesen Spaß daran, dieses total anders zu machen als die anderen?
Das weiß man doch nicht, was einen da so antreibt.
Okay.
Weiß man das?
Weiß ich nicht.
Also ich drehe es immer um, aber das ist ja eher im Spaß gemeint. Was willst du denn sonst an der Mosel machen?
Okay.
Also ins Theater gehen geht nicht, also es ist über eine Stunde Fahrt.
Ja. Cooler Zeitvertreib oder was?
Du solltest deinen Job gern machen, sonst ist es hier langweilig.
Ja.
Und klar ist Familie schön und gut essen gehen kann man hier, dadurch, dass wir halt so touristisch sind, gibt es viele tolle Restaurants.
Ja.
Ich meine, da geht auch irgendwann das Geld aus, wenn man jeden Abend zum Restaurant ist.
Ja, klar.
Also, naja, so stelle ich es manchmal dar, ich weiß es nicht. Ich habe...
Aber bist du schon jemand, der sehr brennt einfach für das, was er macht? Es ist ja nicht ein Job, es ist ja wirklich
Das ist wohl wahr, ja. Es ist relativ spät ist entstanden. Also ich habe zum Beispiel während dem Studium gar nicht so für Wein gebrannt.
Mhm.
Ich habe Volleyball gespielt und hatte dafür Zeit, weil ich studiert habe.
Ja.
Das war also so richtig, wow, ist das ein cooler Beruf, kam erst nach dem Studium.
Aber du hast es trotzdem gemacht.
Das war, ich meine, in so einem altkatholischen Familienkonstrukt hier, wenn dann der Sohn sagt, ich mache das nicht, das wäre auch, glaube ich, hätte keiner akzeptiert, haben wir nie drüber geredet.
Echt?
Hast du
keine Weihnacht?
Weiß ich nicht. Also ich wollte es ja machen, ich habe ja immer Ja gesagt, war ja auch der einfachste Weg. Ich meine, ich musste ja überhaupt nichts tun, ich habe noch nie in meinem Leben, doch einmal für einen Zivildienst habe ich ein Vorstellungsgespräch gehabt.
Ja.
Und sonst habe ich noch nie jemanden gefragt, hast du einen Job für mich?
Ja.
Ja, das ist ja auch eigentlich könnte man es auch so darstellen, ich war einfach so faul, dass ich das hier gemacht habe.
Okay.
Ja, aber nein, so ist es nicht. So war es nicht. Also ich bin ja in den 80ern groß geworden.
Mhm.
Friedensbewegung, die Grünen kamen in den Bundestag. Und es ist ziemlich schick, dass der nächste Bundeskanzler oder Kanzlerin ein Grüner ist.
Ja. Gehen wir mal von aus,
wir 50-Jährigen jetzt.
Ja, genau.
Also, wow, wäre das cool.
Das
hätten wir uns in den 80ern nicht gedacht.
Dann hätten wir es endlich mal geschafft, genau. Machen wir mal ein bisschen.
Ja, aber ich versemmeln die das nicht genauso. Naja, egal, anderes Thema. Ja, auf jeden Fall, wer in den 80er Jahren groß geworden ist, war da nah dran. Ja. Am Bio-Thema.
Ja,
und bevor ich nach Geisenheim gegangen bin, war mir eigentlich klar, wenn ich zurückkomme und das Weingut dann irgendwann übernehme, wird es auch umgestellt auf ein Bio-Weingut.
Ja.
Das war ganz klar. Das war auch das Erste, was ich hier gemacht habe, als ich dann heimkam. Und ja, das war auch... wie nennt man das? Alternativlos. Ja, also ich hätte es sonst nicht gemacht.
Okay, das hast du gestern auch erzählt. Ne? Du hast gesagt, entweder ich mache das Bio oder ich mache es nicht.
Ja.
Also du warst, das ging schon in deinem Kopf
vor. Das war klar.
Ja.
Und was dann alles dazu kam, also dass ich dann mir in den Kopf setze, dass dieser Müller-Hofberg wieder so aussehen soll, wie er vor 100 Jahren mal ausgesehen hat.
Mhm.
Oder dass ich aus Riesling alles Mögliche mache, dass ich immer wieder neue Ideen habe oder immer wieder über neue Sachen stolpere. Naja, also auf die Frage, woher kommt das, wo steckt das drin, keine Ahnung. Ne, so.
Aber da kommt immer wieder was Neues, ne? Das ist so...
Mir fällt jetzt, wenn du mich jetzt fragst, was ist denn das Nächste? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es wird bestimmt wieder irgendwo Klick machen und sagen, oh, das ist cool, das machst du jetzt.
Ja, also wir werden das verfolgen, was das ist. Und wenn die Leute, die jetzt zuhören, sagen, wow, ich möchte diesen Wein probieren, ich möchte in das Gästehaus, ich möchte nach Reil, ich möchte diesen Menschen kennenlernen, wo könnten die dich am besten finden?
Am einfachsten geht man auf unsere Website.
Okay, die setzen wir in die sogenannten Shownotes, also unter die Informationen zum...
Also melsheimer-riesling.de.
Ah, klasse, okay, genau. Also,
muss man ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, mein Cousin hört jetzt nicht zu. Der hat hier ein kleines Hotel im Dorf. Der hat melsheimer.de.
Ah, okay.
Da landen dann auch viele. Ist aber ja, nicht klar. Schlimm. Der macht das auch ordentlich.
Okay, wir gehen heute Abend bei dem Essen und werden das mal prüfen.
Deshalb ist genau. Aber das sind wir halt nicht.
Grüßen ihn hiermit, aber melsheimer-riesling.de, da müsst ihr sein, genau, wenn ihr.
Und dann kann man mir eine E-Mail schreiben und dann gucken wir mal.
Ja, klasse. Ich habe jetzt noch eine Frage. Du sagtest eben, du warst in Lissabon bei einer Weinpräsentation. Mhm. Und stellst du deine Weine sonst noch irgendwo in der Welt vor? Wie ist das? Wo kann man deine Weine sonst
Also ich bin kriegen? Jetzt nicht so derjenige, der, das gibt es in der Weinwelt nämlich,
ja.
Der so ständig auf der Autobahn ist und versucht, seinen Wein loszuwerden.
Ja.
Das,
ja.
Glücklicherweise müssen wir das nicht.
Mhm.
Beziehungsweise, vielleicht sollten wir es, aber nein, der Typ bin ich nicht. Ja, ich bin gerne hier, ich bin gerne im Weinberg, ich bin super gerne im Keller.
Mhm.
Das ist mir am allerwichtigsten, dass das in meiner Hand bleibt. Natürlich machen wir 12 Hektar und das sind viele Menschen, die hier arbeiten.
Ja.
Vor allen Dingen im Weinberg brauchen wir viele Hände, das kann man gar nicht alleine machen. Aber ich mache das alles gerne und wechseln und bin auch ein Teil der, also ein großer Anteil dieses Berufes oder der Schönheit dieses Berufes ist einfach, dass das so wechselhaft ist und immer wieder in jedem Jahresabschnitt wieder andere Sachen sind und das genieße ich sehr, dass ich da überall drin stecke. Deswegen reise ich nicht sehr viel.
Mhm.
Aber
du wirst gefunden.
Ich hab schon gesagt, Wein ist ein Luxusprodukt. Mhm. Deutschland ist als Markt zu klein, weil es gibt ja noch mehr gute Weine in Deutschland und ganz viele tolle Winzer. Und deswegen müssen wir irgendwie raus.
Mhm.
Es gibt eine Plattform, die sehr, sehr groß ist, die auch ein bisschen unsympathisch ist. Aber trotzdem stehe ich da jedes Jahr, die Pro Wein in Düsseldorf.
Mhm.
Das ist inzwischen die größte Weinmesse der Welt, weil da kommen wirklich, das ist aus meiner Sicht mal so angefangen, Deutschland ist ein so toller Marktplatz für ganz viele ausländische Produzenten und deswegen sind die alle auf diese Messe gekommen, weil sie dachten, sie kommen so auf den deutschen Markt.
Ah, okay.
Und irgendwann haben alle Weinhändler der Welt gemerkt, guck mal da, auf dieser Messe, da sind sie ja alle.
Ja. Ah, okay.
Also es gibt so die Wien Expo in Bordeaux, da sind praktisch nur Franzosen und ein bisschen was drumherum.
Ja.
In Verona, Wien Italy, das gleiche auf Italienisch. Ja, und auf der Probe in Düsseldorf ist wirklich die ganze Welt.
Okay.
Ja, deswegen ist es so eine wichtige Messe.
Aber
da ist man nicht gerne. Also das kannst du mir glauben, dass das keine schönen 3 Tage sind.
Mhm.
Ja, aber wichtig.
Aber
weil,
es muss sein.
Weil da kommen wirklich immer wieder Einkäufer, immer wieder Zufälle. Ja, manchmal kommen sie auch ganz gezielt auf deinen Stand. Und so wird es halt immer internationaler, weil das... Das brauchen wir wohl auch in Zukunft noch mehr, wenn wir anfangen, noch besser zu rechnen und zu kalkulieren. Also was wir hier machen in den Steillagen, wo tatsächlich noch manuell gearbeitet wird, wo keine Maschinen reinfahren können. Und wir sind immer noch in einem Bereich, wo die Weine so 15 bis 20 Euro kosten aus den terrassierten Weinbergen. Das ist zu wenig, leider.
Mhm.
Das ist leider zu wenig, wenn man dann weiß, dass für den Deutschen ja 10 Euro schon ein unglaublich teurer Wein ist. Und im Durchschnitt alles, ich kenne die Zahl jetzt nicht genau, aber das liegt immer noch irgendwo bei 3 Euro, liegt der durchschnittliche Preis für eine Flasche Wein in Deutschland. Dann ist das ja sehr, sehr teuer.
Mhm.
Ja. Und wenn man, und das ist traurig, dass es mir nicht genug ist, ja, um das hier so am Leben zu halten.
Ja, das
heißt, wir müssen
Arbeit, ne?
Wir müssen halt irgendwo in dem Bereich 25 Euro plus, nicht für alle Weine. Wir haben natürlich auch an der Mosel Hänge, wo wir Seilzug machen können, wo Raupenfahrzeuge reinfahren können.
Mhm.
Für die gilt das nicht, aber dieses Kulturerbe, was wir hier zu vertreten haben, in diesen terrassierten Weinbergen, ich glaube, jeden Tourist, den wir fragen, der sagt, oh, das müsst ihr auf jeden Fall am Leben halten.
Ja,
dann,
ja.
ja, dann müsste jeder auch ein paar Flaschen für 35 Euro kaufen. Ja.
Okay, cool, aber das ist natürlich das, auch der Erhalt des Kulturerbes. Ja,
das zeigt einfach auf, dass wir da sehr international denken müssen, um uns alleine loszuwerden.
Mhm.
Und es ist schön, dass es immer mehr Südeuropa ist. Also Italien zum Beispiel verkaufen wir inzwischen auch ordentlich Wein. Das geht nirgendwo containerweise hin, aber ich habe ja auch am Anfang gesagt, wie wenig Wein ich produziere. Also wenn ein Händler in Mailand von mir 500 Flaschen kauft, ist das für mich ein toller Kunde. Und dort sind es ja Nischenprodukte. So fair muss man ja sein. Also ich meine, wir haben ja tolle Weine in Italien.
Ja.
Oder wir haben zum Beispiel in der Toskana, in Florenz, haben wir einen Weinhändler. Was soll denn das, dass da Moselwein verkauft wird? Aber ist doch
aber
cool,
es ist total cool.
Also in Weinbars, das ist eine kleine Metropole, Florenz. Da sind ganz viele internationale Gäste und die Italiener sind sowieso unglaublich offen für Sachen, die anderswo herkommen. Ich glaube, sie haben ein anderes Image. Also mir war das nicht so klar, wie offen die, also wie gesagt, ich kenne wieder nur die Weinwelt in Italien, aber die ist unglaublich gespannt auf Sachen, die anderswo herkommen. Ja, fand ich ganz beeindruckend.
Schön und ein tolles Gefühl bestimmt, auch da dann vertreten zu sein, oder?
Ja, manchmal, wenn du so in dich gehst und das so dich selbst 25 Jahre zurücksiehst, wenn dir damals jemand gesagt hätte, dass deine Weine in Mailand und Lissabon und Oslo und Kopenhagen und New York und London und ja, weiß nicht wo, überall getrunken werden, das ich weiß nicht mal, ob ich das geträumt habe. Ja, das war eine Entwicklung, die ist einfach passiert.
Wow, ja. Der Traum vom leisen Wein.
Ja.
Danke dir.
Sehr gerne.
Und wir hören bestimmt noch weiter von dir.
Ja, das ist super.